Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Als Betroffene sprechen wir aus verschiedenen Situationen unseres Krebslebens mit und nach dem Krebs. Und wir zeigen die Höhen, wir zeigen die Tiefen und manchmal vielleicht auch den ein oder anderen Moment, der wirklich lustig war. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist diese Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
Alex, ich freue mich heute, 51. Folge, und wir trauen uns so ein bisschen dezidierter an ein Thema, was wir immer wieder, ich sag mal, kompetent umschifft haben. Also ich würde schon sagen, wir sind nicht ganz ahnungslos, ganz bestimmt streng bemüht, aber wir sind keine Fachexperten in diesem Gebiet. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einen Gast haben. Wir kennen sie als, ich möchte es mal sagen, kann man Brustschwester sagen? Ich weiß es gar nicht, eine Mitbetroffene, die war mit uns erkrankt. Und genau in diesem Bereich, in dem wir uns heute trauen, nämlich Ernährung, hat sie ihren weiteren Werdegang bestritten und hat sich damit zur Expertin gemacht. Und ich bin mir ich freue mich sehr, dass wir genau dieses Thema Ernährung mit dir, liebe Caro, zusammen bestreiten können und dass du diesen Podcast in dieser Folge mit dieser Kompetenz ergänzt und uns da vielleicht so ein bisschen richtungsweisend weiterhelfen kannst. Caro, schön, dass du da bist, hier bei uns.
Schön, in dass ich dabei sein darf.
Herzlich willkommen. Ja, willst du mal kurz was zu dir sagen, Caro?
Ach, ja.
Für die Leute, die nicht mit dir zusammen die Therapie gemacht haben.
Genau, ihr kennt mich ja Gott sei Dank schon ganz gut, aber für alle anderen, also ich bin Caroline Kottke, ich bin Ende 2017 an Brustkrebs erkrankt und habe mich eben im Rahmen meiner Brustkrebstherapie intensiv mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt und fand das Ganze so spannend, dass ich wirklich im Nachgang an meine Therapie meinen Job an den Nagel gehangen habe, mich ausbilden lassen habe als Ernährungsberaterin und bin nun tätig im Bereich Ernährung und Krebs und Ernährung und basische Ernährung und freue mich tierisch, dass ich heute bei euch eingeladen bin und ein bisschen sozusagen aus meinen Erfahrungswerten hier ein bisschen erzählen darf und vielleicht dem einen oder anderen im Bereich Ernährung dadurch helfen kann.
Das finden wir auch ganz toll, Caro.
Caro, also Bereich Ernährung ist ja ein Minenfeld. Man muss es einfach, ich kann es nicht anders sagen. Also als wir ja damals gemeinsam, also wir sind ja gemeinsam erkrankt, ne? Ich wünschte, wir könnten sowas anderes sagen, wie wir haben uns kennengelernt im Job und waren uns sympathisch. Aber tatsächlich, unsere Wege kreuzen sich schon recht früh im Stadium unserer aller Erkrankungen. Und es macht mich gerade so ein bisschen demütig und emotional, dass wir jetzt 3 Jahre später diesen Podcast hier zusammen aufnehmen können. Und muss ich ganz kurz mal, das musste einfach auch mal raus. Nichtsdestotrotz, Ernährung ist ein Minenfeld. Also man merkt das als Erkrankter, weil man sehr, sehr viele Ernährungsratschläge bekommt, die aus ganz verschiedenen Ernährungsrichtungen kommen. Wie ist deine Erfahrung damit oder wie bist du damit umgegangen?
Ja, also ich glaube, das kennt jeder, der irgendwie an Krebs erkrankt ist. Also man kriegt von allen Seiten irgendwelche Empfehlungen, sei es irgendwelche Ernährungsform, sei es, oh, du musst unbedingt Himbeeren essen, du musst unbedingt das machen. Also es gibt wirklich so viele krasse Tipps und am Ende ist man einfach nur überfordert. Also ich glaube, das ging euch da wahrscheinlich genauso. Also man hat nachher so viel gehört, dass man einfach gar nicht mehr wusste, so, aber was ist denn jetzt richtig? Und genau dadurch habe ich, glaube ich, am Anfang nachher auch relativ viel fast schon falsch gemacht, weil ich eben einfach nachher gar nicht mehr wusste, was ist das Richtige. Und irgendwann habe ich dann aber gesagt, nee, ich muss da, glaube ich, auch ein bisschen auf meinen Körper, mein Gefühl hören und habe dann ein ganz gutes Gefühl dafür entwickelt, was mir direkt gut tut und habe da ein paar spannende Erkenntnisse für mich gewonnen. Und ich glaube, euch ging es aber wahrscheinlich wirklich genauso. Also man kennt das ja, dieses, du musst dich ketogen ernähren, du musst dich vegan ernähren.
Du musst fasten.
So viele krasse Ernährungs- musst fasten.
Brokkoli,
also allein schon dieses...
Ja.
Ja, du musst, also es gibt viele Wege, aber ich glaube, es ist irgendwie schon mal ganz gut, wenn man sich einfach mal offen mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt, sich beschäftigt und einfach schon mal darüber nachdenkt, wofür ist Ernährung eigentlich da? Und nicht nur um einen Satz zu machen und nicht nur aus Genussfaktor, sondern Ernährung hat ja eben...
Da müsst ihr jetzt ganz, ganz stark sein übrigens, da müsst ihr jetzt ganz, ganz stark sein.
Wieso? Ja.
Auch so, also du sagst nicht nur mit Genuss, aber ich finde natürlich bei, also ich lasse dich erstmal ausreden und dann geht doch mal drauf ein. Ja, Entschuldigung, ich bin dir gerade unschön ins Wort gegrätscht.
Jetzt bin ich aber voll gespannt, worauf du hinaus möchtest. Aber ja klar, also Ernährung hat einen Genussfaktor, Ernährung macht uns satt, aber Ernährung ist ja auch einfach dafür da, um unsere Gesundheit zu erhalten, um uns mit Nährstoffen zu versorgen. Und das vergessen eben viele. Also was eigentlich gute Nährstoffe in unseren, also Nahrungsmitteln stecken sollen, in unseren Lebensmitteln. Also das Wort sagt es ja schon, Lebensmittel. Also die halten uns ja quasi am Leben und deswegen brauchen wir ja Nahrung. Und das finde ich eben schon mal, wenn man sich das vor Augen führt, macht es ja auch irgendwie Sinn. Aber irgendwie vergisst man das einfach. Man macht sich gar keine Gedanken mehr darum, warum esse ich eigentlich.
Ja, ich finde immer schon so schwierig, wenn Sätze mit du musst und du darfst nicht anfangen. Da habe ich immer schon gleich blockiert, ne? Und ich glaube, das ist ja, was du auch sagst, dass klar, es hilft einem, die Nährstoffe und so, aber man kann trotzdem auch mal 5 Grad sein lassen, oder? Oder ich glaube, darauf ja, also wolltest du eben hinaus, Paula, ne, mit dem Genuss und...
Nee, gar nicht.
Dann schieß mal los.
Nee, tatsächlich muss ich an dieser Stelle auch ein bisschen spoilern. Ich hatte nämlich mal das große Glück, an einem deiner Ernährungsseminare teilzunehmen. Und es ist, du fingst nämlich genauso an, also wofür essen wir eigentlich? Was sind denn diese Lebensmittel? Ne? Also wie klingelte das gerade bei mir? Ich musste schon so grinsen, weil du mich mit diesem, was du eben gesagt hast, so bekommen hast. Also erstmal habe ich nämlich genau das gedacht. Was? Nicht nur Genuss? Also war für mich Lebensmittel oder Nahrungsaufnahme viel mit Geselligkeit zu tun hat. Also es hat viel so einen emotionalen Faktor. Und erst später habe ich mir das nochmal ganz genau durch den Kopf gehen lassen und habe festgestellt, ja, aber das widerspricht sich ja nicht unbedingt, ne? Also man kann natürlich auch mit einem Lebensmittel, mit der nährstoffdeckend ist oder mit Lebensmitteln, die nährstoffdeckend sind, ja trotzdem einen emotionalen Faktor bestreiten. Also man kann ja trotzdem gesellig essen und man kann trotzdem Genuss verspüren dabei. Und das war natürlich, sagt man jetzt so lapidar, ja klar kann man das. Aber bei mir hat das irgendwie so ein Ja-Effekt gehabt danach und ich zelebriere das wirklich sehr, sehr häufig. Ich bin jetzt ein bisschen auf dem Salattrichter und alle, die mich besuchen, die sind eigentlich auch restlos begeistert, dass man da ein bisschen rumherum experimentiert und mal was isst, was so über Eisbergsalat, Karotte und Gurke hinausgeht. Also es ist echt irgendwie ja ganz schön. Hat mich gerade so gecatcht.
Ja, es ist ja einfach schön, wenn man so ein bisschen experimentierfreudig sein kann. Und das sage ich ja eben auch immer, es ist eben nicht nur dieser Genussfaktor, klar, man tut sich selber was Gutes damit, aber was ich den Leuten auch immer sage, so mach dir mal Gedanken, also was tust du deinem Körper damit Gutes? Hm. Also von wegen, du kannst dir persönlich vielleicht einen Genussfaktor, aber du kannst vielleicht auch deinem Körper was Gutes tun und dann schlägst du 2 Fliegen mit einer Klappe, das ist doch noch viel, viel cooler, wenn du weißt, ich tue meinem Körper was Gutes damit und dem geht's danach viel besser. Also da kommen wir eigentlich wieder ganz gut zu meinem Claim, also wie meine Ernährungsseminare ja lauten, eat well, feel better, muss ich hier natürlich an dieser Stelle auch mit einbringen, aber das ist einfach so absolut wahr, weil stimmt einfach. Da würdet ihr mir hoffentlich auch zustimmen.
Caro, sag mal, Caro, Entschuldigung.
Nein, Alex.
Ich wollte sagen, aber Caro, ist denn das ganze Thema Ernährung, ist das erst dann in dein Leben so gerückt oder war das vorher schon etwas, womit du dich befasst hast, bevor du krank geworden? Was ist, wie war denn da so dein Werdegang, sag ich mal, zum Ernährungsexperten hin?
Also ich habe mich vorher auch schon für Ernährung interessiert und habe mich mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt, aber es ist eben immer so dieses gesunde Halbwissen. Also hätte man mich vorher gefragt, ob ich mich gesund ernähre, hätte ich auf jeden Fall gesagt, ja klar, ernähre ich mich gesund. Und jetzt, wo ich eben auch die Ausbildung gemacht habe, mich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe und da einiges an eigener Erfahrung, aber auch Wissen gewonnen habe, würde ich jetzt, wenn ich mit meinem alten Ich sprechen würde, nein, du ernährst dich nicht gesund. Weil man eben doch vieles dazulernt und vieles einfach gar nicht auf dem Schirm hat und gar nicht so viel weiß. Und das ist eben so meine Herzensangelegenheit geworden, den Leuten irgendwie Ernährung auf eine schöne Art und Weise schmackhaft zu machen und so für Aha-Effekte zu sorgen und nicht irgendwie dieses, oh, du musst jetzt das und das machen, du musst dich so und so ernähren, du musst genau das und das essen. Also wir sind am Ende irgendwie alle individuell. Aber ich finde es eben einfach wichtig, den Leuten so ein paar Aha-Effekte auf dem Weg mitzugeben, worüber man vielleicht gar nicht so genau nachgedacht hat und einfach mal so ein bisschen zu experimentieren und einfach mal was Neues auszuprobieren und sich eben einfach vielleicht mal ausgewogener zu ernähren und jeden Tag mal irgendwie eine neue Obst- oder Gemüsesorte auszuprobieren.
Caro, es ist so, du bist ja nicht mit dem Krebs aufgewacht und hast gesagt, meine Güte, jetzt basisch, sondern es ist ja auch ein Prozess, den wir dich ja auch begleiten durften. Magst du darüber noch ein bisschen erzählen? Also wie hast du dich selber getestet? Also hast du erstmal nach, viele sagen ja, Mensch, ich vertrage bestimmte Dinge jetzt nicht so gut, deswegen meide ich sie. Oder war das bei dir so ein anderes Trial and Error? Also wie probiert man sich da dran? Wie ist so der erste Schritt eigentlich?
Ja, genau, also es war ja ein längerer Prozess, also gerade so eine Ernährungsumstellung, das kann nicht von heute auf morgen funktionieren. Man lernt ja eben immer dazu und das war für mich auch ein längerer Prozess. Angefangen hat es eben wirklich nach den ersten Chemositzungen, als ich merkte, okay, mein Magen rebelliert komplett, irgendwie blieb nichts mehr in meinem Magen drin. Also es war so eine Mischung aus, kann man ja hier in diesem Podcast sagen, Durchfall, Verstopfung, also all diese richtig schönen, unangenehmen Dinge, so dass das einfach total verrückt spielte und ich komplett an Gewicht verloren hatte und gar keine Kraft mehr hatte und merkte irgendwie, es bleibt ja nichts mehr drin im Magen, ich muss jetzt einfach gucken, was kann ich eigentlich essen. Und dann habe ich eben wirklich angefangen, diese ganzen Ernährungsbücher zu studieren, habe mich damit auseinandergesetzt, merkte so, nachdem ich ein paar Dinge ausprobiert habe, oh, das funktioniert gut und ja, also mit den Monaten, je mehr ich mich mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt habe, bin ich irgendwann an der basischen Ernährung hängen geblieben, weil genau die Erfahrungswerte, die ich über die Monate gesammelt habe, die fanden sich in der basischen Ernährung irgendwie zusammen. Und das macht dann nachher irgendwie komplett Sinn für mich, dass ich einfach gucke, dass ich mich vielleicht, also nicht rein basisch, sondern basenüberschüssig ernähre und einfach da gucke, dass ich vielleicht keine Lebensmittel mehr zu mir nehme, die mich übersäuern und meine Organe einfach komplett überfordern, sondern dass ich eben einfach leicht verdauliche Sachen zu mir nehme, die auch meinen Organen gut tun. Und genau das ist eben in der basischen Ernährung zum Beispiel der Fall.
Sag mal, Caro, jetzt mal so praktisch geredet. Was genau sind denn die Sachen gewesen, die du dann, wo du gemerkt hast, oh, das tut mir gut oder das vertrage ich jetzt nicht mehr so gut? Ich meine, jeder ist natürlich anders, ne? Aber es gibt sicher auch viele Leute, die zum ersten Mal das Wort basische Ernährung gerade gehört haben. Vielleicht kannst du dann noch mal an Beispiel von ein paar Lebensmitteln oder so erklären, wie du da diesen Weg bestritten hast und dahin gekommen
bist. Genau, basisch in drei Sätzen vielleicht.
In drei Sätzen ist, glaube ich, eine gute Herausforderung.
Nein. Du kennst ja meine Sätze.
Wir sind ja, wir wetten das, wir dürfen ja auch überziehen. Ne?
Ja.
Mein Glück. Sollte ich vielleicht auch nochmal erklären. Also genau, also meine Erkenntnisse, die sich mit der basischen Ernährung decken, sind eben zum Beispiel die Klassiker, dass man einfach vielleicht probiert, auf Weizenprodukte zu verzichten, weil Weizen auch einfach gerade für das Thema Magen-Darm nicht so gut sind. Und statt Weizenprodukte vielleicht lieber auf Vollkornprodukte zu setzen oder vielleicht mal zu gucken, Pseudogetreide wie Hirse, Quinoa oder vielleicht einfach auch dafür für die Verträglichkeit des Magens, also Haferschleim. Also ich habe ja, früher war ich eben auch ein klassischer Brötchenesser. Und mittlerweile brauche ich jeden Morgen mein Frühstücksbrei, beziehungsweise modern gesagt mein Porridge, weil ich mir das einfach während der Krebstherapie angewöhnt habe, weil das meinem Magen einfach gut tat. Also das blieb im Magen drin und ist nach wie vor immer noch meine Routine geworden. Und ja, das passt eben sehr gut in die basische Ernährung rein, genauso wie man eben einfach schaut, vielleicht so Dinge zu reduzieren wie Zucker. Und das zu reduzieren und vielleicht auch Alternativen zu finden, wie zum Beispiel Honig, Agavendicksaft, Kokosblütenzucker. Also einfach dieses nicht unbedingt auf gewisse Lebensmittel verzichten, sondern einfach gucken, wo kann ich bessere Alternativen finden. Und genauso eben auch im Thema Fette, also die ganzen Transfette, die wir immer zu uns nehmen, wenn wir die ganzen, also Fastfood oder Chips essen, dass man da vielleicht einfach schaut, also wo finde ich gute Fette und wo finde ich Omega-3, weil gerade Omega-3 zum Beispiel ja auch während der Krebstherapie total sinnvoll ist. Oder eben vielleicht sollte ich vielleicht während der Chemotherapie auf so Sachen, die mich übersäuern könnten, wie Alkohol eher verzichten oder das reduzieren und einfach mal gucken, was mir da besser tut. Oder ja, also da gibt's, also ich könnte jetzt, glaube ich, Ewigkeiten mit irgendwelchen Tipps weiterreden. Also dann würde jetzt der ganze Podcast voll mit den Tipps sein, aber Ansonsten kann ich einfach den Leuten schon mal sagen, sie können gern bei mir bei Instagram rüber switchen auf meinem Blog oder zu meinen Seminaren. Also da gibt es ja wirklich ausreichend Infos und ich spreng hier jetzt nicht jeglichen Rahmen mit jedem einzelnen kleinen Tipp.
Ich könnte auch stundenlang zuhören. Aber Caro, ich habe noch mal so der Konterpart von Basen. Sind ja Säuren. Also du sagst ja, du ernährst dich basenüberschüssig, überschusslastig, überschüssig, ne? Überschüssig, sagt man so. Jetzt möchte ich nochmal für die, die sich da wirklich ganz am Anfang befinden, was macht denn so eine säureüberschüssige, also was bedeutet säureüberschüssig und was macht das mit unserem Körper?
Genau, also gerade, also wenn wir dem Körper eben viele Lebensmittel, die er sauer verstoffwechselt, zufügen, kann der Körper die gar nicht so gut verarbeiten und dementsprechend beeinträchtigen wir natürlich eben Organe wie Magen, Darm, Leber und die sind ja eh durch die Chemotherapie, durch die Medikamente eh schon sehr, sehr stark belastet und dementsprechend ist es ja wichtig, diese zu entlasten und möglich eben Lebensmittel zu uns zu nehmen, die der Körper einfach besser verarbeiten kann. Und deswegen ist eben basenüberschüssig gut, aber da hast du einen guten Punkt gesagt, also basenüberschüssig ist mir eben auch immer ganz wichtig, denn wie ich meine Ernährung auch sehr gerne nenne, ist nährstoffoptimiert. Und deswegen würde ich zum Beispiel auch niemandem sagen, ernähre dich bitte rein basisch. Und das ist eben das Problem, also weil viele eben kein Freund der basischen Ernährung sind, weil man da sehr, sehr viel falsch machen kann. Und so gibt es eben sehr viele, die dann sagen, oh, ich habe gehört, ich muss mich, wenn ich Krebs habe, mich basisch ernähren, die dann anfangen, sich 100% basisch zu ernähren, dann aber nicht auf ihren Nährstoffbedarf kommen. Und das ist ja eben auch wichtig, dass man eben einfach guckt, wie man seine Nährstoffe gut verteilt. Das ist wieder dieser Klassiker, wo hole ich meine Kohlenhydrate her? Was sind gute Kohlenhydrate? Was sind schlechte? Was sind gute, was sind schlechte Fette? Habe ich ja schon gesagt, gute Fette sind zum Beispiel Omega-3. Aber eben auch gerade das Thema Proteine wird total unterschätzt.
Ja, das und war das so ein Eye-Opener bei
das
mir.
Das ist ja unser Overkill, ne? Also muss ich echt sagen, das denkt man immer gar nicht, ne? Also das haben wir übrigens auch aus einem Ernährungsseminar von dir nochmal vertieft. Natürlich weiß man, dass eine Nahrung aus Mikro- und Makronährstoffen besteht. Aber aus der Praxis heraus war so mein Krebserlebnis tatsächlich, diese Nährstoffe mal anzugucken. Und man sagt ja, dass ein kranker Körper oder ein belasteter Körper, sage ich jetzt mal, einen erhöhten Proteinbedarf hat. Und dann habe ich angefangen zu tracken und ich habe festgestellt, dass ich, wo ich laienhafterweise immer dachte, ich ernähre mich gesund, ich habe ja auch eine Familie, habe ja Verantwortung, ne, ihr kennt das Spiel, es nie geschafft habe, mit meiner scheinbaren Ernährungsform, die ich als gesund kategorisiere, auf den ganz normalen Proteingehalt eines gesunden Menschen zu kommen. Warum ist das so schwer, Caro? Warum, also wo alle so Low Carb, High Protein schreien, warum ist es trotzdem so schwer, auf eine Proteinzufuhr zu kommen? Warum fällt das vielen Menschen so schwer?
Also ich glaube, also es fällt uns mittlerweile schwer, weil wir eben einfach sehr kohlenhydratreich essen, weil Kohlenhydrate eben einfacher zuzubereiten sind und schneller zugänglich sind als irgendwie Proteine. Die man nicht einfach mal so schnell nebenbei, also der Klassiker eben, wenn man Hunger hat, dann nimmt man sich schnell mal ein Brötchen am Bäcker oder so oder eine Laugenstange. Das ist eben schnell, aber Proteine werden uns ja nicht so schnell zugänglich gemacht. Also ich glaube, daran liegt die Schwierigkeit, dass wir immer weniger Proteine zu uns nehmen. Aber eigentlich, wenn man sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, haben wir ja total viele Lebensmittel, die uns Proteine liefern, angefangen eben bei Fleisch und Fisch. Da muss man natürlich auch achten, also gerade der Fleischkonsum, natürlich heißt es nicht, man muss viele Proteine zu sich nehmen. Gerade in der Krebstherapie würde ich eben auch darauf achten, dass man eben nicht unbedingt mehr als 2 bis 3 Mal die Woche Fleisch zu sich nimmt, weil das natürlich dann auch schon wieder kontraproduktiv sein kann. Also eigentlich empfehle ich immer so maximal 2 bis 3 Mal die Woche Fleisch, vielleicht 1 bis 2 Mal die Woche Fisch. Und dann die ganzen anderen Proteinquellen. Das sind jetzt zum Beispiel Hülsenfrüchte. Also wir haben Hülsenfrüchte mittlerweile komplett unterschätzt. Also so die Klassiker, Linsen, Kidneybohnen, Kichererbsen, Erbsen allgemein. Das sind so ganz einfache Lebensmittel, die man einfach gar nicht mehr so stark zu sich nimmt, die einen aber wirklich gute Proteine liefern, aber eben auch gute Ballaststoffe, die der Körper ja auch sehr während der Krebstherapie braucht. Und ich glaube, da muss einfach so ein bisschen mehr Bewusstsein dafür da sein, dass man genau sich vielleicht ein bisschen mehr wieder mit den Hülsenfrüchten auseinandersetzt oder vielleicht auch ein paar mehr Nüsse, Samen. Ist ja eigentlich auch der Trend, also dieser Klassiker Leinsamen. Haben wir Proteine, haben wir gute Ballaststoffe. Aber natürlich, so viel Leinsamen kann man jetzt auch nicht zu sich nehmen.
Ach, ich mache das immer morgens ins Porridge rein. Ich finde die eigentlich ganz gut, so zum Unter. Die kann man auch gut oder viele Sachen einfach unterrühren, finde ich, ne?
Ja, ich nutze mittlerweile Leinsamen ja auch sehr, sehr gerne zum Backen, weil zum Beispiel, also Leinsamen sind ja auch ein super guter Eiersatz zum Beispiel auch. Also damit das eben irgendwie gerade, weil ich mache zum Beispiel gerne Brot selbst und das mit Leinsamen. Super lecker.
Ja.
Und super effektiv. Na, weiß ich ja nicht, also was sind denn eure Erfahrungswerte gewesen? Also wie deckt ihr denn euren Proteinbedarf jetzt? Also ihr habt ja sozusagen euch ja auch schon sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Also ist vielleicht auch nochmal ganz spannend. Würde mich mal interessieren.
Ich finde es sehr schwierig. Also das Problem bei mir ist nicht, dass ich zu viel Kohlenhydrate esse, sondern dass ich viele der Proteine über Körner und Nüsse und sowas zu mir nehme. Und ich habe dann meistens einfach in der Balance zu viel Fett. Aber es sind ja gute Fette. Also deswegen denke ich mir mal, ja, ist halt so, ne? Aber ich tue mich sehr, sehr, sehr schwer. Ich habe aber mehr auf, Fisch essen wir sehr viel. Und meine Kinder lieben auch Kichererbsen und sowas. Aber Erbsen auch, das versuchen wir auch einzubauen. Aber es ist schon schwierig. Also sage ich schon, also ich kriege den Tagesbedarf, aber nicht in dieser Balance, wie viel Kohlenhydrate und Fette und Eiweiße. Da bin ich ein absoluter Fail.
Ja, also ich würde, also so aus meinem Nähkästchen gesprochen, würde ich nämlich auch sagen, dass bei mir so ein Balance-Problem ist. Also wenn ich genug Proteine gegessen habe, bin ich beim Fett und bei den Kohlenhydraten drüber. Also es ist tatsächlich, es muss so ein bisschen ausgewogen sein. Also ich vertrage auch viele Lebensmittel nicht, muss ich auch sagen. Also gerade so Milchprodukte, also sich mal schnell so einen körnigen Frischkäse reinschieben, machen ja viele auch, ist bestimmt auch toll, wenn man jetzt nur, jetzt basisch mal aus der Acht, ne? Es ist nicht basisch, aber ja. Wenn man jetzt
mein,
nur auf
mein Freund ist ja absoluter Sportler und er liebt es immer, seinen Frischkäse, er haut sich
genau,
immer
Frischkäse, das kann man natürlich schön mal es. Als Proteinquelle, so einen schönen körnigen Frischkäse kann man mal machen. Das vertrage ich nicht so gut. Also wenn schon dieser ganze Milchsektor eigentlich quasi wegfällt und man wirklich auf Hülsenfrüchte setzen muss, muss ich sagen, in meiner Tagesernährung reichen mir morgens im Müsli, ne, so, das reicht mir morgens nicht aus. Also ich muss schon ein bisschen erfinderischer werden. Ich habe mich lange gesträubt, sowas auch zu supplementieren. Also es gibt ja auch diese Proteinshakes, das kann man, denke ich, zur Hilfe nehmen. Aber da bin ich noch ein bisschen im Ehrgeizmodus. Also das ist bei mir so Level, upper level. Also ich denke, es sollte schon möglich sein, Proteinquellen so in die Nahrung einzubauen, dass es eine Balance gibt. Und ich bin ganz ehrlich, also alleine die Tatsache, dass ich mir dabei Gedanken mache und mir überlege, wo kann ich denn hier noch meine Kichererbse oder ein bisschen Quinoa unterjubeln, ne? Und was kann ich dafür wegnehmen vielleicht? Und es geht ja auch um Ersetzen, wie du das ja auch immer wieder sagst. Das macht für mich, hat so einen Ehrgeiz gewirkt, ja, muss ich schon sagen. Also ich bin da jetzt so ein bisschen am Rumexperimentieren und es gibt Tage, da klappt das super, da denke ich mir, yes. Und es gibt Tage, da denke ich, oh Gott, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Ne? Also falsch, ne? Wo hätte ich mich verbessern können? Und da muss ich mir aufschreiben, was habe ich eigentlich gemacht oder gegessen oder verwendet, um so eine Balance wiederherzustellen. Also ehrlich gesagt habe ich seit der Erkrankung mitbekommen, so ein Verständnis. Ich muss dazu sagen, ich kannte Ernährung vorher nur im Zusammenhang klar gesunder Alltag mit Familie, aber vor allen Dingen, welche Frau kennt es nicht? Also immer so figurorientiert. Also ich wollte auch mal hier und da so ein paar Kilo abnehmen. Da habe ich mich natürlich vorher auch mal so laienhaft mit Ernährung auseinandergesetzt. Aber diesmal nach der Erkrankung ist es anders. Also das oberste Ziel ist natürlich nicht, ich tracke Lebensmittel oder ich setze mich mit der Ernährung auseinander, um abzunehmen, sondern eigentlich gucke ich erstmal, was muss ich tun, wie müsste ich essen, um gesund zu bleiben. Und immer wenn ich so ein Ziel erreicht habe, gucke ich im zweiten Schritt, wie könnte ich dann noch eine Kalorie einsparen, um natürlich so ein Tagespensum nicht zu machen. Also ich finde dieses Gefühl aber sehr befreiend. Also mal so einen anderen Point of View auf diese ganze Ernährungskiste.
Ich glaube, das ist aber auch so genau die richtige Herangehensweise, weil viele sind dann eben immer so bei Ernährung, es ist oftmals negativ behaftet. Also gerade wieder dieses Thema abnehmen, zunehmen. Also ich glaube, da sind wir in der Gesellschaft mittlerweile, also ja, also daraus entstehen ja auch schon wieder Krankheiten. Also da muss man ja eben auch schon wieder aufpassen, dass man dann nicht so tief in diesen Strudel reinkommt. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich wichtig, also zu sagen, okay, ich möchte was an meiner Ernährung machen, aufgrund des Wohlfühlfaktors. Also das trifft es ja, glaube ich, bei dir ganz gut. Also dieser, ich möchte mich wohlfühlen damit. Mhm. Und wenn man das eben schafft und merkt, so okay, ich habe ein bisschen was an meiner Ernährung geändert, ein bisschen dran geschraubt und also ich fühle mich damit einfach gut und ich fühle mich damit besser, klarer und ich merke eben, das macht einen Unterschied. Dann kommt ja wirklich dieser Faktor, wo man merkt, hey, das macht langsam auch echt Spaß. Also wenn man da einfach so diese Effekte sieht. Und deswegen ist es voll schön, jetzt auch irgendwie so mit euch zu quatschen und wo ihr dann auch sagt, okay, ihr beschäftigt euch jetzt auch damit und dass es euch so scheinbar auch sogar Spaß bringt. Das freut mich.
Ja, also ich würd nutze mal die Gunst der Stunde, wo wir hier so privat, wir drei miteinander sprechen, so ausführlich. Nun ist es ja so, tatsächlich nochmal an die Menschen appelliert, also so geht es tatsächlich ja vielen, ich bin ja nicht die Einzige, die sagt, okay, ich kannte das vorher nur so aus der Diätküche, den Einsatz von ja Maßnahmen, ja. Aber ja, wie geht's euch eigentlich damit? Also bei mir ist es so, früher waren Rückschläge für mich total schlimm vor der Erkrankung, ne? Also ich bin auf der klassischen Diät, ne? Januar haben wir jetzt auch wieder, so. Man nimmt sich vor, jetzt aber richtig gesund. Einer sagt, lass uns eine Pizza bestellen. Wir bestellen eine Pizza und ich denke mir nachher, scheiße. Das hätte nicht sein müssen. Paula, musstest du dich dazu hinreißen lassen? Das geht gar nicht. So schaffst du das nie. Jetzt ist es so, ich würde lügen. Natürlich beschäftige ich mich mit Ernährung. Und trotzdem kann es natürlich sein, wenn jemand sagt, wir haben jetzt Corona, aber wenn jemand sagt, ey, hier ist gerade so nett, wir bestellen mal eine Pizza und ich würde ein Stück essen. Ich bin irgendwie sanfter zu mir. Und weil das so ist, denke ich, fällt einem das leichter, am nächsten Tag wieder motiviert dran zu bleiben. Also man sagt jetzt nicht, ach, jetzt ist eh alles für die Katz, sondern ich nehme das als Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt habe ich diese Pizza gegessen. Wie geht es mir? Vielleicht habe ich einen Pickel gekriegt. Vielleicht habe ich Sodbrennen. Vielleicht sehe ich am nächsten Morgen nicht so frisch aus. kann das an der Pizza gelegen haben? Kann das daran gelegen haben? Habe ich zu wenig getrunken? Habe ich vielleicht ein Glas Wein getrunken, das mir nicht bekommen ist? Also irgendwie nutze ich das nicht mehr als Sanktionierung, als Strafe so, wie ich das vorher empfunden habe, sondern ich bin tatsächlich sanfter zu mir. Ich gebe mir auch die Geduld, mich zu beobachten. Wie ist das bei euch? Also ich meine, bin ich ja die Rundeste, ne? Vielleicht ist es ja auch so eine elterliche Gelassenheit, aber ist das bei euch nach der Erkrankung auch so? Seid ihr da irgendwie freundlicher zu euch oder wie ist das? Also Caro, du warst ja gerade vorher, also ohne dir so eine Pistole auf die Brust zu halten, aber du warst ja auch Model. Also gerade in der Branche würde ich jetzt mal sowas vermuten, dass man da so ganz besonders streng ist zu sich selbst oder vielleicht im Umkreis.
Ja, also gerade in dem Bereich kriegt man es ja auch an jeder Seite mit. Also deswegen, ich mag den Begriff Model auch irgendwie echt nicht so gern. Es hat auch immer so einen negativen Beigeschmack. Ja, also in dem Bereich habe ich ja irgendwie gemacht. Und deswegen, der Bereich, es ist eben wirklich schwierig. Teilweise war das dann bei mir auch bei irgendwelchen Jobs, dass du immer diese Einheitsmaße haben musstest. Und die habe ich zum Beispiel auch nie erfüllt gehabt. Und dann kriegst du ja irgendwie schon ein blödes Gefühl suggeriert, wenn sie dir irgendwie Kleidung geben und du dann merkst, okay, der Reißverschluss hinten geht jetzt nicht ganz zu und du dann blöd von der Seite angeguckt wirst, naja, könntest wohl zwar ein paar Kilo weniger drauf haben, aber damit, also, ja, also ich habe mich da aber, so, nee, es ging so nie so ganz krass nah an mich heran. Ich habe es probiert, immer nie so nah an mich rankommen zu lassen. Aber ich glaube, also, ja, das ist eben ein richtig schwieriges Thema, weil man das eben von diese Ideale von allen Seiten mitbekommt. Also in der Werbung ändert sich ja da Gott sei Dank relativ viel und ich habe das Gefühl, dass gerade so dünne Models kaum noch gefragt sind. Aber auf der anderen Seite kriegst du es ja bei Social Media wieder vorgelebt. wo dann alle natürlich eben sich im Bikini mit Bauch eingezogen posten, dann noch die besten Bearbeitungsprogramme haben. Also man kriegt da ja einfach so ein falsches Bild suggeriert. Und ich finde es einfach wichtig, dass man sich wirklich wohlfühlt. Also ich habe es ja jetzt eben auch nach der Krebstherapie gemerkt, auch durch die Antihormontherapie. Ich habe auch ein paar Kilo zugenommen, aber ich freue mich darüber, weil ich jetzt endlich mal ein bisschen fraulicher geworden bin. Ich habe endlich mal Hüfte bekommen, weil ich immer so ein Strich in der Landschaft war. Und für mich war das, also alle anderen würden sagen, oh Gott, wie schrecklich. Und auch meine Mama macht sich dann eben auch immer so ein bisschen lustig, weil sie meint auch, oh, endlich hast du mal eine frauliche Figur. Hast du ja auch echt irgendwie 30 Jahre lang jetzt dafür gebraucht, dass du endlich mal so ein bisschen Rundung hast. Ja, also man muss eben gucken, aus welcher Perspektive man das betrachtet und darf sich da, glaube ich, nicht so viel von anderen Leuten beeinflussen lassen.
Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, das habe ich so in der Krebstherapie so gemerkt, dass wenn mir was geschmeckt hat, dann habe ich das auch einfach gegessen. Ne? Also dass man da auch nicht so sich jetzt so geißelt oder so und sagt, ne, also ich meine, wenn du die Chemo durchmachst, dann bist du eh schon busy genug mit allem. Und ich glaube, wenn man dann noch sagt, ja, aber jetzt soll ich das nicht und das nicht und das nicht, ich glaube, das ist schon schwierig. Aber ich meine, ich habe zugenommen während der Chemo. Ich habe erst abgenommen und dann habe ich halt zugenommen. Und ich habe mich nicht wohl damit gefühlt. Ne? Also ich war am Anfang, war ich so, ach, das ist ja, mein Körper ist toll, der funktioniert super und bin ich okay mit. Aber ich habe mich, da nicht so gut damit gefühlt. Ich war mit mir echt, ich war okay damit. Ne? Ich habe nicht gesagt, ich muss jetzt sofort abnehmen. Aber als ich dann wieder ein bisschen abgenommen hatte, da habe ich mich schon gefreut. Jetzt habe ich es wieder zugenommen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt an Corona liegt. Ich war so, das kann doch nicht sein. Also es ist gesund zugenommen, aber ja.
Ja, gerade im Winter ist es doch gut, wenn man so ein paar wärmende Polsterchen hat.
Also ich friere trotzdem so. Nein, ja, aber okay, ich glaube, das finde ich immer ganz wichtig, dass man sich gerade während der Therapie auch jetzt nicht so zu sehr geißelt, ne? Dass man sagt, irgendwie, es muss so und so. Aber ich finde es gut, wie du das beschrieben hast, dass man sich einfach so rantastet und sagt so, ja, vielleicht mal so ein bisschen hier oder vielleicht mal was ersetzen oder so. Das finde ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Weg.
Das ist eben ein Prozess und man braucht eben, man kann jetzt nicht von heute auf morgen sagen, ich ändere jetzt alles. Also so war es ja auch bei mir. Also es waren bei mir ja auch immer wieder neue Aha-Effekte. Also jede Woche, jeder Monat habe ich wieder was dazugelernt und bin so jetzt erst zu dem Punkt gekommen, wo ich jetzt stand mit meiner Ernährung bin. Mhm. Also weil manche denken eben so, das ist eben immer so schwierig auch irgendwie, wenn man den Leuten da schnell bei Instagram was erklären möchte und die Leute eine Frage stellen und sie denken, du kannst jetzt denen in einem Satz beantworten, wie sie sich ernähren zu haben.
Genau, du sagst dann rote Beete und alles ist gut, ne?
Ja, und das geht eben leider nicht so einfach. Das wäre ja einfach viel zu schön. Also dann werden wir uns ja alle also viel besser und gesünder ernähren, wenn Ernährung so einfach wäre.
Also ich fand dann dein Thema total gut, dass du gesagt hast, okay, es ging mir schlecht und ich habe versucht, durch die Ernährung mein Wohlbefinden zu steigern und habe dann ein bisschen herum experimentiert. Und unterm Strich geht es ja auch um Krebs und eine Krebstherapie, die ja viel mit dem Körper macht. Und ich finde es so wichtig, dass man eben, also ich finde es so schön, dass wir alle drei jetzt am Tisch sitzen, weil also Alex und ich sind ja Team, wir haben eher tendenziell zugenommen, also wir sind mit mehr Kilos aus der Therapie gekommen als danach und du bist eigentlich jemand, der sagt, okay, ich bin erstmal total abgenommen, weil ich konnte ja die Nahrung gar nicht verstoffwechseln, weil sie ja nicht in mir geblieben ist, auf welchem Wege auch immer, ne? Und da sieht man einfach mal, dass Krebs irgendwie so viele Gesichter hat, ne? Also auch Nebenwirkungen, wie unterschiedlich das auf Körper wirkt. Mhm. Und ich würde gerne zwei Sachen wissen. Und zwar die eine ist natürlich, hast du konkrete Ernährungstipps für Menschen in Chemotherapie, die einfach allgemeingültig sind, egal ob jemand vielleicht gerade abnimmt oder zunimmt, ob der dick ist oder dünn, ob der, ne? Und das Zweite, was ich wissen möchte, wäre, es gibt ja Begleitmedikationen, die sehr appetitanregend sind, Cortison, Stichwort Cortison, also es war bei mir so Teufelszeug. Hattest du mal ein Cortison-Jeeper? Ich würde das gerne mal so von dir wissen. Deine Teller sind immer so schön bunt. Aber so ein Cortison-Jeeper, alter Schwede, ich habe da echt, also kann da nur den Kopf schütteln, aber auch da war ich eher sanft und gnädig zu mir im Nachgang.
Ja, also muss man gucken, also gerade Cortison, Jipper, also ich überlege gerade, hatte ich Cortison, Jipper? Ja, okay, ich hatte am Anfang, hatte ich so mal ganz starke Gelüste nach Laugenbrezeln, die ich dann her irgendwann probiert habe, mir abzueignen. Weil ich glaube, also mein Körper war eben immer so dehydriert, also der brauchte, ich glaube, der hat einfach so sich, der brauchte Salz. Und deswegen musste ich mir immer irgendwie auch so eine Laugenstange, ich hatte dann nach, also genau danach immer diesen, ja, nach Laugenstangen. Aber das würde ich jetzt zum Beispiel im Nachgang nicht unbedingt empfehlen. Also jeder, der jetzt hier zuhört, also jetzt nicht sagen, oh, nach der Chemo muss ich Laugenstangen essen.
Ja, deswegen sprechen wir über Jipper, ne? Jipper sind ja nie, also in der Regel eigentlich nicht, nicht so vernünftig.
Na, aber Haferschleim hast du zum Beispiel eben gesagt, dass das gut war für deinen Magen. Was hast du denn so in die Richtung? Irgendwas, wo du sagst, genau. Ah, das war super. Ich weiß, Grapefruit soll man ja nicht essen und so Zitrusfrüchte ist auch ein bisschen schwierig, aber irgendwas, wo du sagst, so, ja, das war noch so ein Eye-Opener für mich.
Genau, also eigentlich grundsätzlich leicht verdauliche Sachen. Also deswegen ist auch oftmals dieser Trend zur veganen Ernährung, weil gerade in der veganen Ernährung sind die Sachen oftmals leicht verdaulicher. Und so würde ich eben auch immer da gucken, okay, also was tut da dem Magen gut, was kann er eben besser aufnehmen? Zum einen würde ich eben immer dann raten, genügend Obst und Gemüse zu essen. Also wieder dieser Klassiker, 5 Portionen Obst und Gemüse zu sich nehmen. Also da sage ich immer, man muss sich das vorstellen. Also 3 Hände voll Gemüse sollte man tagtäglich zu sich nehmen und 2 Hände voll Obst. Da ist man schon mal auf der sicheren Seite. Und gerade wenn man eben merkt, okay, so Rohkost vertrage ich vielleicht gerade nicht so gut, dass man das Gemüse vielleicht ganz leicht andünstet oder dampfgart. Also ich habe mir in der Zeit jetzt auch einen Dampfgarer damals angeschafft, weil ich das einfach total praktisch fand und merkte, dass das eben meinem Körper also viel besser tut, wenn es eben leicht gegart ist. Und so weiß ich wenigstens, dass ich die Nährstoffe im Gemüse weiterhin erhalten habe.
Also ganz und ehrlich, genauso, dann kann ich nur ergänzen, also bin ich total bei dir. Ich finde auch sehr bekömmlich waren gedampfgarte Kartoffeln. Ein bisschen gematscht und auch mit ein bisschen Salz, weil das viel Magensäure bildet. Ne? Also zu dem Gemüse gerne eine Kartoffel, also gar nicht so auf diesem Low Carb, da, ne, jeder wie es verträgt, aber ne, so eine Kartoffel in Ehren, das muss ich sagen, also bindet ja auch so eine Magensäure. Fand ich auch, kann ich nur ergänzen, nochmal dazu grätschen.
Ja, Kartoffeln kann ich auch nur empfehlen. Also Kartoffeln, Süßkartoffeln habe ich in der Zeit zum Beispiel richtig gut gegessen. Habe gemerkt, also Kartoffeln, Süßkartoffeln tut einem richtig gut. Oder auch Kürbis.
Ah ja, also, genau.
Das sind eben alles so gute Kohlenhydrate, die zum Beispiel auch zu den basischen Lebensmitteln gehören. Um mal wieder zu dem Thema zu kommen. Also wo man merkt, so okay, Kohlenhydrate müssen nicht unbedingt was Schlechtes sein, sondern die können eben auch echt gut sein. Und auf der anderen Seite würde ich eben auch während der Chemo immer dazu raten, viel zu trinken. Und da weiß ich eben auch aus eigener Erfahrung, dieses viel Trinken, man hat einfach so einen ätzenden Geschmack teilweise und möchte einfach gar nichts mehr trinken. Also Wasser, also selbst Wasser schmeckt dann teilweise ja nicht so wirklich. Und da bin ich eben auf die Idee gekommen, sozusagen Infused Water zu trinken. Also ich kam zum Beispiel gut zurecht mit Zitronenwasser, aber muss man eben auch gucken, inwiefern man Probleme mit den Schleimhäuten hat. Also wenn man ein bisschen Probleme mit den Schleimhäuten hat, würde ich jetzt nicht zu irgendwelchen Zitrusfrüchten raten. Aber was auch sehr gut ist, ist zum Beispiel Ingwerwasser. Ich habe mir dann morgens...
Muss ich mal an Alex denken.
Ja, ja. Okay. Ja, ich hab vor jeder Chemo morgens immer einen Liter Ingwertee getrunken, während der Chemo einen Liter Ingwertee und danach. Und echt, es geht jetzt erst wieder mit Ingwer, dass ich das wieder essen und trinken kann. Du, ich habe es nur gerochen, da ist mir so schlecht immer schon geworden. Ich so, oh nee, kein Ingwertee, danke, nee. Aber ja, das hilft gegen Übelkeit.
Also erstmal ist es gut für den Stoffwechsel und es hilft bei Übelkeit. Also allgemein gegen Übelkeit helfen zum Beispiel Bitterstoffe. Alles, was eben zum Beispiel bitter schmeckt, ist gut gegen Übelkeit. Also auch sowas wie Radieschen, Rucola, Löwenzahn.
Ja,
also,
alles, was bitter schmeckt.
Das kann ich eben auch empfehlen.
Da ist sie wieder. Wir hatten gerade ein technisches Fail. Du warst nämlich ganz kurz weg.
Ganz kurz was weg. Du hast gesagt, alles, was bitter schmeckt.
Alles, so, was bitter schmeckt.
Oh nein.
Macht nichts, du bist wieder on air. War nur eine Sekunde.
Soll ich nochmal kurz auflisten? Also alles, was bitter schmeckt, also ja. Radieschen, Löwenzahn, Rucola, kann ich zum Beispiel auch empfehlen. Das sind gute, gesunde Bitterstoffe und da sind eben gute ätherische Öle drin, die eben auch beruhigend für Magen und Darm sind und eben auch gut bei Übelkeit sind. Aber was ich eben auch gerade noch erzählen wollte, weil Alex, du meintest ja, dass du kein Ingwer mehr sehen konntest. Das ist, glaube ich, auch noch ein guter und wichtiger Tipp hier an dieser Stelle, dass man auf jeden Fall sagen muss, dass man Dinge, die man sehr, sehr gerne isst, bestenfalls nicht direkt vor der Chemo oder nach der Chemo essen sollte. Denn das kann man danach nicht mehr essen. Also man sollte sein Lieblingsgericht auf jeden Fall nicht im Zusammenhang mit der Chemo zu sich nehmen.
Ja, denn, das funktioniert nicht mit Süßigkeiten, das muss ich sagen.
Ja, das funktioniert
also
nicht mit Süßigkeiten.
Die konnte ich auch vor und während der Chemo essen und da ist mir nicht der Appetit drauf vergangen.
Ja.
Falls jemand diese Idee hat, dass das funktionieren könnte.
Lifehack.
Genau.
Ja, aber stimmt schon. Also du hast recht, es gibt so Lebensmittel, die sind einem irgendwie über. Also da ist die Assoziation einfach sofort da, ne? Also als würde man die Nebenwirkung bei bloßem Anblick wieder spüren. Also mir zieht's in der Blase, ich habe metallischen Geschmack im Mund, wenn ich gewisse Lebensmittel einfach nur sehe. Hast du da auch so Lebensmittel? Also außer die Laugenstange, das wäre sogar ganz gut. Gibt es Lebensmittel, die du in Verbindung bringst?
Ja, also mittlerweile geht's auch wieder, aber am Anfang waren es eben, also ich weiß, nach meiner ersten Chemotherapie bin ich direkt mit meiner Mutter essen gegangen und wir meinten es eben, ich weiß gar nicht, was die erste, also nach irgendeiner Chemotherapie waren wir auf jeden Fall essen und da gab es dann lecker Süßkartoffel und rote Beete. Und ich dachte, das tut mir bestimmt, also das ist bestimmt genau das Richtige jetzt nach der Chemotherapie, was mir gut tun würde. Damit lag ich auch echt richtig, aber ich hatte danach echt eine Weile dann Probleme, wieder Süßkartoffel und rote Beete zu essen. Also mittlerweile mag ich es wieder sehr, sehr gerne, aber ich fand es eben voll mies, weil also das sind ja eigentlich richtig geile Lebensmittel, die mir immer super gut geschmeckt haben und ich brauchte wirklich eine Zeit lang, um mich da wieder in Ruhe ranzutasten an den Geschmack.
Mhm.
Kann ich verstehen.
Gut verstehen. Caro, was gehört in so eine Chemo-Lunchbox? Also viele, man verbringt ja so einige Stunden in der Chemoambulanz und da soll man sich ja häufig verpflegen, man soll sich was zu essen mitnehmen. Bevor man zum Bäcker sich eine Brezel holt, eine Laugenbrezel und nicht unbedingt Zeit hat, sich das Gemüse anzudünsten, was kann man so in Snackbox packen so mitnehmen?
Das muss ich gerade selbst überlegen. Also ich hatte wirklich nie dieses Problem, dass ich mir Essen zur Chemotherapie mitnehmen musste, weil ich irgendwann mir gleich morgens die allerersten Termine genommen habe, meistens schon so 6 und 7 Uhr, damit ich eben wusste, in der Chemopraxis, ich kriege den besten Platz. Wir hatten immer so geile Sitze, die zum Ausfahren waren, wo du dann liegen konntest. Und davon gab es nur 6 Sitze. Und deswegen war es immer so, okay, ich muss da auf jeden Fall länger sitzen und ich möchte einen dieser guten Plätze haben, weil oftmals, also ich weiß nicht, ihr kennt es bestimmt auch, also ich bin dann die letzten Chemos ja teilweise auch echt immer eingenickt, weil ich einfach so platt davon war. Also immer dieser Klassiker, wo man die anderen Leute beobachtet, oh, also später in der Chemotherapie möchte ich bitte nicht auch so aussehen und die Zunge hängt noch links raus.
Ja.
Und am Ende, man kann machen, was man möchte. Man liegt irgendwann selbst so da.
Ja. Nee, aber es auch, die man heiß begehrt, diese Stressless oder wie die heißen, diese Sessel, wo man da so gelegen hat, ne? Und der, sonst hätte man auf den normalen Stuhl gemusst.
Auf den normalen Stuhl?
Ja, da waren so Stühle, wo man sonst so Blut abgenommen kriegt. Aber das waren meistens dann die Leute, die halt nicht so lange Therapie hatten.
Ja,
also,
okay.
Ich glaube, das war schon so, dass die geschaut haben, die Leute, die da länger sitzen, die kriegen auch einen bequemen Sessel. Also ich habe immer einen bequemen
Alex,
Sessel.
Alex, was hast du denn mit in deiner Tupperdose gehabt? Erzähl doch mal.
Tupperdose hätte gar nicht gereicht. Ich hatte das Sturmgepäck dabei.
Also
ich hatte immer Lakritz dabei.
Ja.
Ich hatte immer eine große Tüte Lakritz dabei.
Mhm.
Und dann hatte ich auch immer gerne Kinderschokolade dabei. Und Obst hatte ich dabei. Und Nüsse hatte ich immer dabei.
Mhm.
Und und meistens hatte die neben mich Chemo gemacht hat, auch noch ganz viele Sachen dabei. Und wir haben dann geteilt. Also, aber Lakritz ist so mein super Tipp immer gewesen. Am besten so ganz reine Lakritz, so ganz salzige. Das hat mir total gut geholfen bei Übelkeit. Und ich mag sie total gerne. Die mag ich
also
auch immer noch gerne.
Ich muss es auch sagen, ich hatte während der Chemogabe auch so einen ganz hinten im Rachen, so einen ganz komischen Geschmack. So eine Mischung aus abgestandenes Blumenwasser und Metall. Also immer, wenn so ganz bestimmte Sachen durchliegen, so, ne? Und da haben sich bei mir bewährt tatsächlich so Eukalyptus-Bonbons. Oder, ich möchte jetzt keine Marken nennen, aber so Anis-Fenchel-Bonbons fand ich immer echt cool, weil die einfach so einen anderen Geschmack mal gebracht haben. Dann brauchte ich auch kein Flavored Water, also kein, wie heißt du das genannt? Anders, ne?
Infused Water,
also brauchte ich dann nicht, weil man so durch diesen Bonbon, ne? Einfach das, ja, hat dann so ganz gut funktioniert. Wasser, also viel zu trinken, hatte ich auch mit. Auch gerne mal so eine Thermoskanne. Also ich bin da auch wie die letzte Bagalutin aufgeschlagen, muss ich auch wirklich sagen. Habe ich gerade so ein bisschen, fühle ich mich gerade so ein bisschen schlecht, weil du sagst, oh nee, also gegessen. Aber ich habe nur gegessen.
Ja, und danach bin ich direkt was essen gegangen. Also das ist auch irgendwas.
Nee, und ich habe dort einfach, weil mich dann tatsächlich dort auch ein Hunger überkommen hat. Also wirklich ein Hunger. Ich habe richtig Hunger gehabt. Also nicht ein Appetit oder ein Jieper, sondern ich hatte richtig Hunger. Kaum angestöpselt, musste ich entweder auf Klo oder ich musste halt unbedingt was essen. Und ich habe es ehrlich gesagt so ein bisschen von der Brotdose meines Sohnes abgeschaut. Also ein Teil tatsächlich so Schiffchen, Apfel, ne? Ananas auch gerne oder irgendwas, was man halt so klein schneiden kann. Also so Schiffchen halt, so Schnitze, Gurke, Radieschen, was auch immer, ne? Also was man da so da hat, worauf man Lust hat, weil sich das einfach so nebenbei gut wegknuspert. Und wie gesagt, für dieses Binden der Säure im Magen, weil das ja immer so, man hat ja immer so eine latente Übelkeit, hatte ich immer eine Stulle mit, ehrlich gesagt. Das war immer ganz gut so. Richtig, aber so eine coole Stulle, ne? Nicht so ein olles Salami-Brot, ne? Sowas nicht. So richtig so Brot mit Salat drauf und einer Gurke, ein Sandwich. Sowas hatte
schön.
Ich. Ja.
Sag mal, jetzt fällt mir was anderes ein. Das wollte ich euch mal fragen. Weil immer wenn mein Port gespült wurde vor der Chemo, da habe ich einen ganz salzigen Geschmack im Mund gehabt.
Ja.
Und meine Chemonachbarin hatte das nicht. Hattet ihr das auch?
Ging dein Port durch den Hals hier oben?
Nee.
Nach unten?
Ja.
Verrückt.
Verrückt, aber
bei
es war
mir auch, ich hatte dann auch immer so einen, also ja, ich hatte auch immer so einen komischen Geschmack.
Boah, so salzig. Also, und dann musste ich mal schnell vorher einen Bonbon in den Mund nehmen. Ich so, warten Sie, bevor Sie den Port spülen. Das war so ganz salzig, so metallisch salzig oder so. Aber immer, wenn die das gedrückt hat.
Salzig nicht, eher so was Metallisches.
Und
also,
wenn
es
aber
so ganz, ganz.
Ja? Und wenn sie es so ganz langsam gemacht hat, dann hatte ich das nicht so stark. Aber wenn die so wut einmal den Port gespült hat, ich
na,
so,
wer
oh,
weiß,
nee,
wo das durchgespült
warten Sie mich
wurde.
Das nächste Mal. Warnen Sie mich das nächste Mal. Da habe ich immer ganz schnell vorher so salzige Lakritz in den Mund genommen. Und dann ging das.
Caro, so viel Zeit muss sein, weil wir verplaudern und eigentlich
ja,
wären wir
schon
am Ende.
Gott.
Aber ich möchte trotzdem nochmal, weil das einfach super interessant ist und auch der Grund, warum wir dich eingeladen haben, wir haben die Chemo zusammen gemacht. Du hast die Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht und absolviert. Das war ein ganz großes Ziel eigentlich. Ich glaube, direkt nach der Behandlung hast du das gemacht. Oder während der Behandlung schon angefangen? Wann hast du dich ausbilden lassen?
Nee, es hat direkt, also nach der Reha-Klinik.
Ach, nach der Reha,
ich dann
genau.
Langsam losgelegt. Also
genau.
Ich habe dann die ganze Zeit also das schon im Ziel gehabt. Aber also die Ausbildung, die ich mir ausgesucht hatte, hat dann erst direkt nach der Reha-Klinik begonnen. Also ich habe wieder angefangen in meinem Job und parallel habe ich dann eben die Ausbildung als Ernährungsberaterin gemacht.
Wahnsinn. Und sag mir einfach, dann, wir haben das ganz kurz angerissen, aber ich möchte das einfach nochmal betonen. Also du bist aus der Reha gekommen, hast die Ausbildung begonnen, hast gearbeitet, hast weiter auf Instagram dein Profil gemacht, du hast deinen Blog gepflegt, den du ja auch sehr, sehr liebevoll gestaltest seit mehreren Jahren. Und irgendwann kam so ein Moment, Kopf oder Zahl. Also irgendwann, ich möchte gerne auf Basisch mit Caro hinaus. Also irgendwann musstest du sagen, hopp oder top. Also wie hast du dein Leben weiter gestaltet? Wie ist es weiter verlaufen?
Ja, also ich glaube, jeder, der eine Krebstherapie hinter sich hat, hat irgendwie ein anderes Denken. Und also man hat beziehungsweise, ja, also bei mir war es, ich hatte ein Jahr lang Krebstherapie und hatte sehr intensiv Zeit dafür nachzudenken, sehr viele Bücher zu lesen. Ich habe nicht nur Ernährungsbücher gelesen, ich habe auch andere Bücher gelesen, wie zum Beispiel Das Kaffee am Rande der Welt von John Strelicki, habe ich geliebt. Und da wirst du ja sehr viel zum Nachdenken angeregt und sollst ja über deinen Museumstag nachdenken. Und das war für mich so ein ausschlaggebender Moment, Weil zu dem Zeitpunkt, wenn ich über meinen Museumstag nachdenken musste, also was habe ich in meinem Leben geschaffen, musste ich immer ganz eindeutig denken, okay, das Einzige, was ich geschaffen habe, war immer Job, Arbeit, Job, Arbeit. Und mein Leben hat eigentlich nur aus meinem Job und meiner Arbeit und immer höher und weiter. Ja, daraus bestand das. Darüber habe ich mich definiert. Und das hat mich dann eben echt so ein bisschen genervt. Deswegen wusste ich, okay, ich muss da was ändern. Deswegen hatte ich eben auch, als ich zurück in den Job bin, nur noch Teilzeit angefangen, dort zu arbeiten, was komplett okay war. Eben mit der langzeitigen Sicht, dass ich vielleicht wieder Vollzeit anfange. Doch nach einem halben Jahr, statt eben dann auf Vollzeit zu gehen, habe ich gesagt, nee, also ich fühle das einfach nicht mehr. Ich will irgendwie mehr machen, ich möchte mehr bewegen. Und dadurch, dass ich dann schon die Ausbildung als Ernährungsberaterin gemacht habe, habe ich gemerkt, so nee, ich brenne einfach für dieses Thema und ich möchte dieses Thema viel mehr nach außen führen. Und ich schreie dafür und mein Herz schreit dafür. Und ich habe dann eben einfach gedacht, so okay, ich gebe meinen Job jetzt einfach auf. Also was habe ich zu verlieren? Umbringen kann es mich nicht. Also das Einzige, was passieren könnte, ist, dass ich irgendwann kein Geld mehr habe und nicht mehr leben kann. Dann muss ich mir wieder einen neuen Job suchen. Oder ich probiere es einfach und weiß, dass ich eine Aufgabe gefunden habe, mit der ich was bewegen kann, mit der ich vielleicht Menschen helfen kann. Und das war vor anderthalb Jahren. Und seitdem hat sich eben wirklich sehr viel entwickelt. Also ich habe wirklich im Bereich Ernährung sehr viel schon machen können. Bin total dankbar, dass ich eben schon viele Personen da begleiten konnte und die ein bisschen anregen konnte zu gewissen Sachen. Und auf der anderen Seite wisst ihr jetzt auch, also letztes Jahr war dann der Next Step, wo ich einfach entschlossen habe, war auch eher so eine spontane Bauchgefühl-Idee, von der Großstadt auf Sand zu ziehen. Und auf einmal bin ich eben von Hamburg rausgezogen aufs bayerische Land und wohne jetzt hier in der Natur zwischen den Bergen. Und führe mittlerweile eben ein ganz, ganz anderes Leben, aber auch einfach so ein entschleunigteres Leben und ein Leben mit, ein viel wertschätzenderes Leben. Und das möchte ich eigentlich auch nochmal jedem denn hier an der Stelle mitgeben, dass man auf jeden Fall für alles offen sein soll, seinen Träumen folgen soll und da wirklich auch sein Herz hören soll und die Dinge einfach mal machen. Denn ich glaube, gerade durch so eine Krebserfahrung merkt man ja so, okay, was hat man schon zu verlieren, solange es mich nicht umbringt. Man muss einfach mal gewisse Dinge wagen, gewisse Dinge trauen und am Ende, kommen die Dinge dann hoffentlich auf einen von ganz alleine und von selbst. Man muss eben einfach nur wissen, wo der Weg hinführen muss. Und manchmal ist es ein längerer Weg, manchmal ist es ein kürzerer Weg. Vielleicht ist es ein ganz guter Abschluss.
Also wenn das keine schönen Schlussworte sind, Caro. Also es macht mich jetzt ganz sentimental, ne? Dieses, weil wir alle jetzt ein bisschen mehr Herz und Bauch sind und weniger Kopf vielleicht. Und,
weil ich glaube, ihr könnt mir ja nur zustimmen, bei euch geht's ja genauso. Also was habt ihr bitte in den letzten Jahren, also deswegen, wir können uns halt immer parallel beobachten und parallel begleiten und das ist eben echt krass, also zu was man auf einmal zustande ist, weil hätten wir uns vor 3 Jahren darüber unterhalten, hätten wir die Dinge, die jetzt alle passiert sind, nicht für möglich gehalten, oder?
Ja, also das gehört zu den absoluten Museumsmomenten meines Lebens, wie wir dreimal auf einer Veranstaltung, also sind ja,
ich weiß genau, was
laufen uns ja hier und da schon mal über den Weg, in den Armen gelegen haben, also da gab es noch kein Corona, Gott sei Dank, und wir haben da einfach getanzt, ich glaube zu Sarah Connor,
Sarah Connor.
Du bist.
Ja, ich habe es auch sofort im Kopf, das Bild.
Ja, also wir uns halt, das war, also ganz ehrlich, ich muss ja zugeben, also ich bin ja ein transformiertes Langhaarmädchen, ihr seid bei kurz geblieben, was euch ausgezeichnet steht, allen beiden, aber ich hatte die schrägste Fiegefrisur der Welt, was so beim Rauswachsen war und ich habe mich wirklich so schön wie noch nie, so schön und stark wie noch nie gefühlt, obwohl man ja eigentlich noch ziemlich lädiert war von dem Weg, der hinter uns lag. Und da sieht man mal, was für eine Energie sowas auch freisetzen kann. Und ich hoffe, wir begleiten uns noch viele, 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 viele Jahre so nebeneinander und erleben noch ganz viele Museumsmomente auch zusammen. Caro, vielen Dank, dass du hier warst und danke für das schöne Schlusswort. Das klingt noch nach.
Auf jeden Fall. Dankeschön.
Ja, tschüss. Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, immer gerne wieder.
Tschüss. Tschüss.